Willkommen bei Fahrradio und willkommen zum zweiten Teil unserer Podcast-Serie von der Cycling World Europe in Düsseldorf. Ich bin Hans und erzähle euch hier ganz kurz, worum es geht. Thomas hat darauf bestanden, Alex Tuspas von HEFA zu interviewen und das mit gutem Grund. Er ist Erfinder des E-Mountainbikes, mitverantwortlich für den Aufstieg der Marke Highbike und seit Mitte 2023 Geschäftsführer der Marke HEFA. Alex ist wahrscheinlich einer der Menschen mit dem größten Durchblick in der Bikebranche und einer der Menschen, die ihr Wissen am besten vermitteln können, zum Beispiel an uns. Eine Viertelstunde war geplant, knapp über eine halbe ist es geworden und jede Sekunde lohnt sich. Also, Kopfhörer auf und zugehört. Alex stellt sich gleich selbst vor.
Ja, schön, dass ihr da seid. Also mein Name ist Alex Tuspas. Man hört, ich komme aus dem Süden Deutschlands. Jetzt hört man wahrscheinlich ein bisschen an meinem Dialekt. Bin schon relativ lange jetzt mittlerweile in der Fahrradindustrie. Bin erblich schwerst vorbelastet, weil meine Eltern ein Fahrradgeschäft hatten. Aber als Jugend verbracht im Fahrradladen. Ich kenne also den Markt mittlerweile und die Industrie aus der Händlerperspektive. Ich kenne sie auch aus der Beratungsperspektive. Ich bin eigentlich studierter Produktdesigner. Habe dann viel erstmal in anderen Agenturen gearbeitet und dann irgendwann über eben diese elterliche Prägung in den Fahrradbereich gekommen und hatte da Glück für zwei große Firmen am Anfang gleich zu arbeiten. Das eine war die Firma Bosch. Damals hatten wir das Glück, mit Kuch und Tuspas in der Generation 2 Bosch zu beraten. Also nicht nur designen, sondern auch wirklich zu beraten. Da haben wir damals auch diese Teilung Active und Performance damals schon so ein bisschen in die Wege leiten können. Und das zweite war Highbike. Das war erster Kunde und das ist dann ziemlich schnell erfolgreich geworden. Ich habe damals auch das Vergnügen gehabt, das erste kommerziell erfolgreiche E-Mountainbike mitzuentwickeln. Ich war der Mensch, der den Motor damals gedreht hat. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere dran.
Du hast das gemacht?
Ja.
Da wollte ich dich auch drauf ansprechen, weil das ist ja, Bosch ist ja irgendwie, hat wahrscheinlich schon strengste Vorgaben gemacht, wie der zu positionieren ist, der Motor. Und du hast ihn einfach auf den Kopf gestellt, weil der war ja auch so scheiße. Der war ja voll im Weg und ein hässliches Teil. Kann man so im Nachhinein sagen. Und du hast einfach das Ding auf den Kopf gedreht und schon hat es funktioniert.
Naja, es ist, also zum Glück war der Bosch nicht scheiße. Es war ein sehr, sehr guter Motor.
Der Motor ist gut, aber er sah halt aus, wie wenn du den da ranschraubst.
Gut, die Positionierung war tatsächlich so, unterm Tretlager hängend, damit er optisch mal aus dem Weg ist. Und damit er einfach zu integrieren ist. Da gab es schon gute Gründe, aber für E-Mountainbike natürlich ziemlich untauglich. Bosch hat zu dem Zeitpunkt keinerlei Vorgaben gegeben. Warum? Sie haben sie überhaupt nicht damit gerechnet, dass irgendjemand so völlig durchgeknallt ist und diesen Motor dreht. Weil natürlich jeder einfach diesen Motor so eingebaut, wie er war. Nachdem wir damals so uns relativ klar war, dass das E-Bike jetzt in die nächste Stufe, das Emotionalisierung, also die Sportlichkeit eintritt, uns auch relativ klar war, dass es auch Onroad und Offroad jetzt E-Mountainbikes, performante E-Bikes braucht, haben wir dann nach einem Antriebssystem gesucht und es war klar, dass es ein Mittelmotorsystem sein musste. Und das Lustige ist, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Wir hatten zwei riesen Überzeugungsarbeiten zu leisten. Nummer eins, Mittelmotor, weil damals war alles Narbe. Und der Mittelmotor war ein völlig unbekanntes System. Also nicht unbekannt, Yamaha war das schon relativ lang, aber es war natürlich über das Thema geprägt. Und das zweite ist, dass wir die Firma Bosch zu dem Zeitpunkt stand, noch nicht dafür im E-Bike-Bereich, was sie jetzt stehen. Und Bosch hat da sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Das muss man wirklich. Und es war damals für den Markt unglaublich wichtig, weil wir hatten damals die erste große E-Bike-Krise, diese extreme Qualitätskrise. Und wir haben diesen Motor, also ich habe diesen Motor gedreht. Und dann haben wir natürlich Bosch gefragt, was sie die erste mit da, natürlich ohne Freigabe des Supplies geht es nicht. Und die waren dann jetzt erstmal völlig, jetzt sind wir aus allen Wolken gefallen. Das muss man echt sagen. Die hatten es überhaupt nicht auf dem Schirm. Weil dieser Motor wirklich einfach dazu gemacht war, dass er unten hängt. Das erkannte man schon daran, dass das Bosch-Logo fest im Cover integriert war. Das heißt, wenn wir das Ding gedreht haben, war plötzlich das Bosch-Logo upside down, was natürlich für jede Marke absolute Hölle ist. Und Bosch hat dann relativ schnell reagiert und hat einfach dann dieses Logo drehbar gemacht. Und das ist auch der Grund, warum bei den neuen Bosch-Motoren immer dieses Logo eine extra Plakette war, damit man eben Drehmöglichkeiten hat. So, und das war damals ein relativ starker Beginn für den ganzen E-Mountainbike-Trend. Der hat uns überrascht, dass es doch so schnell ging, aber im Kern fand ich es nicht besonders überraschend, weil es war klar. Es sollte arrogant klingen, wir waren damals wirklich davon überzeugt. Also Highbike, damals wirklich völlig, also kein Hersteller der ersten Reihe, war schon 15 Jahre alt. Und die Susi Poello, die damalige Chefin, ganz, ganz, ganz toll, die hat dann wirklich gesagt, okay, sie glaubt, das ist eine riesen, ist eine Chance für die Marke und für den Markt und wir gehen mal mit vollen Absicht rein. Bin dann auch zu Highbike gewechselt und war 7 Jahre Design- und Marketing-Director und habe den Begriff E-Performance und diese Arbeit an der Marke und so ein bisschen an diese E-Performance-Kultur verfolgt. Und 2017 sind wir dann alle ausgestiegen. Das hat ein bisschen was mit der Axel zu tun gehabt. Wenn wir die Axel jetzt schauen, wie sie momentan dasteht, dann hat uns das auch nicht besonders überrascht, ohne auch jegliche Arroganz. Unterschiedliche Wege gegangen, unterschiedliche Stationen und jetzt wieder zurück in der Fahrindustrie, in der E-Bike-Industrie mit Hefa. Das kommt von Hephaistos, griechische Gott der Schmiedekunst, und hier als Geschäftsführer.
Ja, spannend. Der Hephaistos, wie auch immer man ausspricht, das ist ein cooler Typ, so zum Schmieden und so, so ganz, aber wie kamt ihr darauf oder warum nehmt ihr den, also man gewöhnt sich an alles von den Namen, und Hefer, je öfter ich es höre, dann ist okay, kann man wunderbar aussprechen und so, oder wie viele Gedanken stecken dann da drin in so einer neuen Marke, wenn man dann so geht?
Also der Grund, warum Hephaistos, da gibt es eine Kulturidee. Hephaistos war der einzige der griechischen Götter, der sich seine Position in der Götterschaft selbst erarbeitet hat. Er ist der Sohn von Zeus und Hera, bin mir jetzt nicht ganz sicher, war aber hässlich. Und ist von Zeus, weil er eben so hässlich war, vom Olymp verstoßen worden. Er schmeißt ihn irgendwo runter, er bricht sich seinen Fuß und deswegen ist er zeitlebens das Kumpel und wurde dann aufgezogen im Sinne eines Handwerkers. Und das hat den Hephaistos so geärgert, dass er sich durch die Verbindung aus Design und Technologie seinen Weg zurück in den Olymp gebahnt hat. Und das ist genau das, was Hefa insgesamt vorhat. Ohne jetzt, es ist kein billiger Werbetext, sondern es wartet kein Mensch auf diesen Markt, bei 1600 Fahrradmarke, auf die 1601. Fahrradmarke. Wir haben ein eigenes Antriebssystem. Es wartet da überhaupt kein Mensch mehr auf der eigenes Antriebssystem. Es ist eigentlich eine völlig unmögliche Verbindung. Und das Einzige, das uns den Weg an die Spitze, in Anführungszeichen, in Olymp, also nicht die Spitze des Markts, sondern wirklich in die Relevanz im Markt bescheren wird, ist die Verbindung aus Design, die Verbindung aus Technologie und Blut, Schweiß und Tränen. Und das ist auch dieses Schweißtreibende, das steht vor uns. Das heißt, wir kämpfen uns unsere Position im Markt. Wir haben eine relativ klare Position, da können wir dann später kurz drüber reden, ohne dass wir zu viel jetzt zu werbig werden. Aber es gibt eine klare Idee bei Hefa, es gibt eine klare Absicht und wir haben eine sehr, sehr tiefe Fertigung. Wir montieren alles in Deutschland, ein eigener Antrieb. Das heißt, wir haben alle die relevanten Themen als einer der ganz wenigen Hersteller in eigenen Händen. Aber das ist Blut, Schweiß und Tränen. Man kann das Leben wirklich auch leichter machen. Aber wie gesagt, da sehe ich auch mal den längeren Weg, wenn es sein muss.
Also wir hatten, aber das passt vielleicht ganz gut, weil wir hatten gerade, hatten wir so zwei Geschichten über Scheitern. Und die eine war von Van Moof.
Ja, genau.
Und Van Moof ist ja eigentlich an sich eine tolle Geschichte. Nur hat nicht gut geendet. Und ich hoffe, ihr habt Zeit und Kraft. Und wie finanziert ihr euch? Weil ihr wollt ja, so wie ich das raushöre von dir, ihr wollt sorgsam aufbauen und das Ding soll funktionieren und Qualität haben.
Ja.
Und das dauert ja ein bisschen. Ne?
Das dauert und vor allen Dingen, ich bin jetzt seit 18 Jahren in dieser Branche. Ich kenne tatsächlich die Industrie aus Händlersicht, ich kenne sie aus Endkonsumentensicht, ich kenne sie aus Suppliersicht und ich kenne sie aus Industriesicht. Und es gibt Dinge in diesem Markt, die sollte man tun, nicht befolgen. Es gibt Dinge, die kann man und sollte man brechen, sollte man besser machen. Und die Mischung aus beiden muss man ziemlich, ziemlich weise abwägen. Also wenn man wirklich nur nach den Marktgesetzen spielt, braucht dann keiner. Wenn man ständig Marktgesetze bricht, ohne sie zu kennen, bricht man unter Umständen die völlig falschen. So, das heißt, an der richtigen Stelle brechen, an der richtigen Stelle mit den Marktgesetzen folgen. Und das Erste beginnt damit, beginnt um zwei Dinge. Eine junge Fahrradfirma muss verkaufen können und wollen. Vor allem, wir wollen. Das ist nämlich oft bei Startups so, die wollen das coolste Produkt, das Beste auf Gottes Erden, und das existiert meistens gerne auch in einem Pitch-Deck, weil das Investoren anlockt. Die haben oft Abschlussangst. Das heißt, wirklich in den Markt rauszugehen, weil sie dann wirklich gemessen werden. Ist die Idee wirklich so gut? Also it's getting real. Und wir haben uns sofort dazu gezwungen, sofort raus in den Markt. Deswegen stehe ich ja hier auf dem Messestand. Jeder bei uns steht auf dem Messestand. Jeder redet mit Endkunden. Weil wenn ein Endkunde ein Fahrrad bei dir kaufen will oder E-Bike für dich kaufen will, dann erst dann und nur dann wird er dir die Wahrheit sagen, was ihm wirklich wichtig ist, was wirklich relevant für ihn ist. Alle, den Rest der Bedürfnis, der ganzen Bedürfniseruierung in irgendwelchen Befragungen, das ist das Schwarze und der Fingernagel nicht wert. Das heißt, raus, getting real. Von vornherein draußen üben, in Anführungszeichen. Und das Zweite ist, wir haben nicht den Luxus, aber auch nicht die Bürde, ständig Investoren befriedigen zu müssen und die nächsten Millionen einzusammeln, sondern alles, was wir tun, muss sie relativ schnell lohnen. Und es tut es nur, wenn die Kunden zufrieden sind und uns nicht durch die Qualität erschlagen. Das heißt, wir werden im Tun geboren. Das hat also ein bisschen was Hephaistisches. Das heißt, unsere ganzen Ideen, die wir haben, müssen sie in der Realität beweisen. Tun sie das nicht, sind wir relativ schnell dabei, um die nächsten Ideen wieder auszuprobieren.
Also wenn du jetzt eine Vision hast und dann probierst du die aus, aber du willst sie jetzt nicht, oder manchmal sieht man ja, denkt man vielleicht, okay, da will jemand sein Ego befriedigen oder sowas oder sein Ding durchdrücken oder sowas. Aber wenn du jetzt was besser weißt, was machst du dann? Wie kriegst du die Leute dazu, das zu glauben? Wenn du jetzt sagst, okay, ja, du hast, also ja, du verstehst du mich, was ich meine? Also weil du hast ja eine Erfahrung und dann kommt der Kunde oder die Kundin und sagt, ich will das nicht und mach schon immer anders.
Also da habe ich ein Riesenproblem. Also ich bin der Albtraum für jeden Patentanwalt. Also ich bin, wenn ich eine Idee habe oder wenn wir Ideen haben oder irgendeinen guten Gedanken, dann wird der sofort geteilt und wird sofort, dann rufen wir Händler an oder fragen sie, was hältst du davon? Das ist ein absoluter Nightmare. Also zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, wir haben Riesenprobleme mit der Logistik. Wie übrigens jeder in diesem Markt, jeder rammert über die Logistik. Und was wir tun ist, dass wir setzen uns hin und überlegen uns, okay, wir haben Probleme mit der Logistik, jeder hat Probleme mit der Logistik. Was ist eigentlich das wahre Problem? Das wahre Problem ist, dass der Kunde und der Händler, Kunde und wir machen gemeinsame Sache. Es gibt aber dazwischen, damit das Produkt zum Kunden kommt, gibt es einen externen Spieler. Das sind immer externe Logistiker, Stückgutlogistiker, die schnell und einigermaßen günstig sein sollten in der Theorie. Denen ist das Produkt völlig wurscht. Was passiert ist, dass das Zeug halt wirklich komplett zerstört oder spät. Und das ist ja eine ganz komplexe Kette. Das heißt, das Problem ist eigentlich, und was passiert ist, dass wir immer stärkere Verpackungen brauchen, weil wir das Produkt vom Logistiker schützen. Das kann man nur insofern lösen, indem man die Logistik selbst in die Hand nimmt. Das heißt, du musst entweder einen Partner haben, der nur für dich fährt, oder du musst es einfach selber machen. Deshalb werden wir jetzt, haben wir ein Konzept, das wir jetzt testen, bei dem wir zum Händler und zum Endkunden die E-Bikes unverpackt schicken. Und zwar mit eigenen Trucks, mit eigenen 3,5-Tonner, die ein spezielles System drin haben, bei denen können wir die einfach einpacken. Wir sparen uns die Verpackung, der Händler und der Endkunde sparen sich das Auspacken. Und der Fahrer, also der Kunde, kann dann auch von unserem Fahrer die Telefonnummer, und die beiden können sich natürlich abstimmen, wann wer denn wieder heim ist.
Weil das ganz, ganz kurz, das hat man eben jetzt gerade auch, Hans, du hast das ja gezeigt, bei VanMoof das Problem, dass die einfach alle im Arsch waren, als sie ankamen, ne? Weil sie die Verpackungen kleiner gemacht hatten und dann konnten sie Kunden vielleicht auch nicht zusammenbauen. Die Kundinnen haben dann irgendwie ihre Schwierigkeiten gehabt und stinksauer. Ja. Und verkauft ihr über Händler oder?
Beides von vornherein und beides mit offenem Visier, weil das wird sowieso die Zukunft sein. Und unser Ziel ist, dass wir beide Pole zueinander bringen. Wir bauen jetzt ein Händlernetzwerk auf und wir arbeiten mit Händlern zusammen, die werden alle online gehen, alle da draußen, da gibt es keine einzigen, die sind ja schon alle online. Also es gibt Hersteller, große Hersteller, die verkaufen jetzt gerade gebrauchte E-Bikes. Das sind keine gebrauchten E-Bikes, das sind alles Neuware, die sie einfach hintenrum diskontieren. Das halte ich für falsch, das halte ich für total verlogen. Das heißt, wir sagen von vornherein mit allen Händlern, sagen, ja, wir verkaufen auch online, wir haben aber immer die gleiche Preisstrategie und Leute, lasst uns zusammensetzen, lasst uns die Pole zueinander bringen. Und noch ein Punkt, den man überhaupt nicht vergessen darf, das ist eigentlich der, für mich mit Abstand der wichtigste Punkt im Markt, ohne Scheiß. Das ist das Thema Service.
Ja.
Ohne Service bist du in diesem Markt völlig und vollumfänglich verloren. Und Service beginnt damit, dass wir zum Beispiel bei uns, kriegst du immer jemand ans Telefon.
Bei uns? Darf ich ganz kurz rein, weil dieses Service-Ding, ich habe neulich gehört, dass die Amerikaner sind ja nicht so fürs Fahrradfahren bekannt, also für Sport ja, aber für Lasten nicht, aber es fängt langsam an und da gibt's ein jetzt in Los Angeles oder Los Angeles Umgebung haben sie so ein Lastenrad-Service, so ein bisschen so wie, na, wie heißen die Holländer, die mit dem blauen Rad? So wie Swapfeeds. Also du mietest dein Rad und was die sagen, die Amerikaner, die kaufen ja keine Autos oder sowas. Und die erwarten auch eigentlich immer, dass das Ding funktioniert.
Ja.
Das sind nur Freaks, die dann irgendwie 3 Wochen warten, bis was ein Teil ist. Aber die wollen eigentlich, dass das Ding funktioniert. Und die haben von Turnrader und kümmern sich drum. Wenn was nicht funktioniert, fahren sie hin. Und das funktioniert. Und diesen Serviceanspruch, der ist dort vielleicht noch höher. Kennst du den amerikanischen Markt?
Also wir haben damals bei Halberg haben uns den amerikanischen Markt ziemlich genau angeschaut. Da ist mittlerweile ein bisschen Zeit vergangen, weil wir schnell gemerkt haben, dass dieser Markt nur sehr, sehr stark in den Kinderschuhen steckt und dass der Markt, der amerikanische Markt von außen nicht zu bespielen ist. Also es musste erst der Specialized oder Track in das Thema einsteigen, weil die Amerikaner ganz schwer etwas akzeptieren würden, was aus Mitteleuropa, ein Trend, der aus Mitteleuropa kommt. Die Trendrichtung ist immer von West nach Ost und nie andersrum. Und deshalb haben wir uns damals auch tatsächlich aus dem Markt ein Stück weit zurückgezogen. Ich glaube, der Markt wirkt schon langsam, aber ich glaube, Amerika hat noch ein Riesenproblem mit der Normierung. Also klar, Gottlob haben wir in Europa mittlerweile klare Normenlage und klare Sicherheitsanforderungen. In Amerika ist momentan ein wirklich Riesenproblem und das haben wir zum Glück nicht. Und wo ich absolut unterstreichen würde, ist das Thema Konvenienz. E-Bike ist Konvenienz und E-Bike zu besitzen sollte konvenient sein. Jedes technische Produkt wird ein Problem haben. Es ist nicht auszuschließen. Es ist viel spannend die Frage, wie man damit umgeht. Und es ist schon ein Teil einer Kultur, ob man den Service versucht zu vermeiden oder wie man sagt, der Service ist nicht zu vermeiden. Den Service, der ist im Grunde genommen eine extrem gute Möglichkeit, eine tiefe Verbindung mit einem Kunden aufzubauen. Weil wenn du einem Kunden wirklich aus einer Situation hilfst, dann gewinnst du einen Freund. Und deshalb ist, glaube ich, wer versucht, den Service so gering wie möglich zu halten oder den Service zu vermeiden, ist eine völlig falsche Kultur. Wir wollen keine Service-Probleme aufbauen. Also wir wollen nicht Produkte bauen, die sehr viel Service brauchen. Das mal auf gar keinen Fall. Nur, wenn er geschieht, dann sollte es nicht etwas sein, was man vermeidet, sondern wo du als Unternehmer eine Riesenchance hast, einen neuen Freund zu gewinnen. Und da muss man aber den Service auch so auslegen. Wie wir das machen, da haben wir verschiedene Möglichkeiten, die wir da auch angehen. Und eines davon ist tatsächlich, und das machen wir auch kein großes Geheimnis draus, wir haben jetzt demnächst, werden wir die Tanja ins Rennen schicken. Tanja ist eine künstliche Intelligenz, die wir jetzt über fast ein halbes Jahr lang trainiert haben. Das ist keine, also wir haben das jetzt selber als künstliche Intelligenz zusammengebaut, haben wir auch mit einem Startup zusammen, die riesen Fortschritte machen. Die ist mittlerweile so gut, dass sie Verkaufsgespräche auf ein Niveau führen lässt, wie sehr gut erfahrene Mitarbeiter.
Ich habe gehört, dass Klarna sowas schon verwendet. Ist das dann und wohl auch sehr erfolgreich? Kennst du Klarna, Thomas? Ich verwende es nicht, aber es ist doch diese Banksoftware, oder?
Ja. Nee, also kann sein. Und wenn wir Fitzelchen, schon solche Fortschritte mit einem kleinen Startup machen, unser System basiert auf ChatGPT-4, mhm, auf dem Large Language Model und noch 3 andere Intelligenzen, die zusammenarbeiten. Und das vor allen Dingen, was wir merken, ist, es ist total Verrückte. Wir haben sie die ist kognitiv auf dem Stand von einer 30-jährigen Frau, die grundsätzlich Support kennt. Sie kennt den Fahrradbereich nicht und sie kennt natürlich unsere Marke nicht. Und jetzt haben wir die trainiert, Wege gefunden, über FAQs funktioniert tatsächlich am besten, wirklich Texte. Und haben da jetzt mal die gesamte Firma in ein komplettes FAQ gepackt und haben die jetzt mal komplett durchinformiert und haben dann gemerkt, dass die Qualität der Daten wie immer Shit in, Shit out, essentiell ist. Was wir das erste Mal gemacht haben, ist, dass wir den Onboarding-Prozess bei einer künstlichen Intelligenz so gemacht haben, wie wir bei jedem Mitarbeiter eigentlich machen hätten sollen. Und jetzt haben wir gemerkt, ja Gott, Gott verdammt, weil wir gesagt haben, nein, das kann sie nicht wissen, das haben wir ja nicht gesagt. Und dann, ach so, und die Mitarbeiter sollen es also wissen. Okay, Gott verdammt, wir haben wahrscheinlich einfach immer schon zu sehr vorausgesetzt, dass der Mensch immer alles weiß. You don't know what you don't know. Und ich glaube, dass die künstlichen Intelligenzen von ihrer Sprachfähigkeit sprunghaft zunehmen, aber es wird immer davon abhängen, wie bei normalen Menschen, wie trainierst du diesen Menschen, wie gibst du ihnen die Chance, gut zu werden. Wenn wir dieses Firmenwissen, das Produktwissen nicht schaffen, weiterzugeben, dann wird die künstliche Intelligenz versagen, dann werden die Mitarbeiter versagen. Und was wir da gelernt haben, ist, dass viel in unserem Service, das verbesserungswürdig ist, vor allen Dingen nicht an die Menschen liegt, sondern an uns. Und es ist erstaunlich, dass wir dazu eine künstliche Intelligenz brauchten, um das eigentlich völlig naheliegende Gedanken zu haben. Aber das Gute ist, wir haben das jetzt. Wir werden es jetzt nutzen und jetzt haben wir eine Datenbasis, die sich langsam erweitert und so gut wird, dass wir auf der aufbauen können, damit wir menschlich und artifiziell, also gemeinsames Team, immer besser ins Rennen schicken können.
Und wie bekommt ihr jetzt von Tanja Informationen und Rückmeldungen, was Kundinnen und Kunden sagen, sprechen? Ich meine, es ist ja viel, ihr könnt ja nicht alles aufnehmen und anhören im Nachhinein. Wie funktioniert da die Kontrolle? Oder so? Also es muss ja ein bisschen, kann ja nicht selbstständig, also sie macht ja selbstständig, aber soll nicht ganz bisher.
Also bis jetzt noch gar nicht, weil die Tanja noch nicht live ist. Die Tanja ist jetzt immer nur in den internen Tests und wir gehen da Schritt für Schritt. Der erste Schritt wird immer sein, dass wir als interne Team Tanja testet.
Ganz kurz, Tanja ist also nicht patentiert oder sonst wie, weil du erzählst ja alles drüber.
Das macht ja nichts. Das ist wirklich, die Idee ist völlig belanglos. Dass jemand künstliche Intelligenz trainiert, ist genügend generisch. Wie du sie trainierst und was du genau tust, das ist eigentlich der Platz für den Tierspart. Und du brauchst erstmal die Technologie dahinter. Und diese Technologie könnt ihr aber beim besten Willen sowieso auch nicht einmal ansatzweise erklären. Ich weiß nur, dass sie funktioniert und ich weiß nur, wie wir sie trainieren. Und was wir tun, ist, dass wir zuerst einmal das interne Team testen lassen. Und was das interne Team das erste Mal tut, ist, versucht zu beweisen, dass diese künstliche Intelligenz nichts taugt. Merken dann, gut, die taugt relativ gut. Und was sie dann tun ist, wenn sie eine Frage haben, schauen sie nicht mehr in FAQ noch, sondern fragen Tanja. Und über das kommen dann die nächste Stufe. Und dann werden wir in so eine Art Beta-Test gehen und werden draußen mit Menschen wirklich im Feldtest die Tanja rennen lassen. Und man wird dann erstmal nicht wissen, ist es die Tanja oder ist es ein echter Mensch, damit die Menschen nicht biased sind. Dass sie erstmal wirklich die Qualität der Antwort ist entscheidend, nicht wer sie gegeben hat. Und was die Tanja dann können wird, ist, dass sie uns täglich sagt, was gab es denn für Fragen? Gab es Ausweiche? Und Tanja kann jetzt schon, zum Beispiel, wenn jetzt ein Problem, ein schwerer Unfall zum Beispiel, jemand melden, wirklich über den Chat, was mir normalerweise kein Mensch tun würde, dann eskaliert sie sofort. Das heißt, diese Dinge kennen sie alles. Und wenn sie zum Beispiel jetzt an der Grenze kommt und selber es nicht weiß, dann wird sie an Menschen zu Rate ziehen oder wird weitervermittelt und so weiter und so fort. Aber was ich damit sagen will, ist, der Grund, warum wir das tun, ist nicht um Kosten zu sparen. Es geht nicht um irgendeinen Menschen zu ersetzen. Es geht einmal um schneller zu skalieren, weil wir so schnell gar keine guten Leute mehr herkriegen. Oje, ja, das ist schön. Jetzt kriegen wir gleich Applaus dafür.
Ihr seid die Guten.
Ja, genau. Nee, aber ist spannendes Thema. Jetzt können Sie natürlich fragen, was hat denn das jetzt überhaupt mit E-Bikes zu tun? Ich würde mal sagen, sehr viel, weil wir haben ja ein eigenes System. Und da künstliche Intelligenz zukünftig auch einzusetzen, Fehler mit der zu interagieren, ist natürlich ein naheliegender nächster Schritt. Aber da reden wir schon über eine gewisse zeitliche Distanz. Jetzt würden wir unser Team unterstützen und Menschen draußen einfach helfen zu beraten.
Okay, ich sehe, wir müssen dich vielleicht mal für länger einladen. Ich sehe hier am Tisch, ihr habt ja, du hast gesagt, keiner wartet auf einen eigenen Motor, aber ihr habt trotzdem eingebaut.
Ja.
Ich sehe ihn hier liegen und Deutschland ist ja jetzt ein Bosch-Land und ihr verkauft aber in Deutschland und seid ja eigentlich keine deutsche Firma, aber trotzdem eine deutsche Firma, oder wie?
Ja, wir sind eine deutsche Firma, also wir sind, das hört man an meinem Dialekt, wir sind... tatsächlich eine deutsche Firma. Unser Mutterkonzern ist tatsächlich, kommt aus Fernost. Das ist der Weltmarktführer für PCUs, Power Control Units, also Motorsteuerung für E-Motoren und E-Roller. Und die sind tatsächlich sehr wohl in der Lage, so einen komplexen Antrieb zu entwickeln, weil die bauen 30 Millionen Motorsteuerung. Also Motorsteuerung ist ja Kernbusiness. Und die haben 5 Jahre 100 Ingenieure den Auftrag gegeben, so ein Ding zu entwickeln. Das ist für uns entstanden, das stimmt. Es wird aber sogar, der Motor wird jetzt als Antriebssystem für bahnende Marken bereits eingesetzt und es wird mehr Marken kommen. Und Deutschland ist Boschland, ja, weil Bosch es einfach richtig gemacht hat, weil Bosch einfach sehr viele Dinge sehr gut gemacht hat. Und da gebührt ihnen auch diese Position. Wie wird oft gefragt, aber es geht ja nur Bosch verkaufen. Nein, stimmt nicht. Wenn man die Menschen fragt, was sie wollen, dann wollen sie ein zuverlässiges Antriebssystem, mit dem sie keinen Ärger haben und bei dem sie zu jeder Zeit geholfen werden. Und das ist der Punkt. Und Bosch ist sinnbildlich dafür. Bosch ist das Synonym dafür. Und das haben sie sich absolut verdient. Und das haben sie einfach auch richtig gemacht. Aber es bedeutet ehrlicherweise nicht, dass es immer nur Bosch kann. Man muss bloß diesen Code verstanden haben. Und man muss diese Arbeit, und da sind wir wieder beim Service, da sind wir bei Qualität, da sind wir bei Service und da sind wir bei einer gewissen Polung in Richtung Kunden und Endkunden, die eben nicht vermeidet, nicht ans Servicetelefon zu gehen, sondern das ganze Gegenteil. Und dann beweisen wir gerade, dass es tatsächlich auch mit einem jetzt erstmal unbekannten Hersteller, mit einem noch unbekannten Motor, dass es sehr wohl geht.
Nur ganz kurz, also ich habe ja vielleicht manchmal eine starke Meinung und dass ich dann sage, irgendwie der Bosch-Motor, der war ja scheiße, der erste, der sah so kacke aus. Das ist natürlich stark subjektiv. Also ich höre dich ja überhaupt nicht angreifen, Bosch. Du hast Respekt vor Bosch und alles, aber ihr wollt neben Bosch bestehen, ihr wollt ihn nicht vernichten, ihr greift nicht an.
Ich halte von diesen ganzen Disruptionsschwachsinn.
Du weißt, was ich meine. Und es ist ja manchmal so, der hier.
Ich kenne diesen Markt gut genug. Ich habe mit Bosch sehr viel zusammengearbeitet. Wir hatten unsere Kämpfe. Aber was mich überhaupt nicht umtreibt, ist Futterneid. Wenn jemand so gute Arbeit macht, und das haben sie, dann haben sie das auch verdient. Und ich bin der Letzte, der das jetzt. Ich meine, das wird Bosch ziemlich wurscht sein, ob ich das gut finde oder nicht. Aber dann würde ich das auch freigemütig so sagen. Und ich finde das interessant. Und da gibt es viel zu lernen. Und wovon ich mich immer versucht habe, fernzuhalten, ist, bloß weil jemand sehr erfolgreich ist, ihn dann ein bisschen kleiner zu reden, um sich selbst ein bisschen größer zu fühlen. Nee, was Bosch groß gemacht hat, was Bosch sehr gut kann, sind Themen, von denen man lernen kann. Bosch ist ein 80 Milliarden Euro Mechatronik-Konzern, seit 125 Jahren oder was sie im Markt sind. Die zu einholen, ist an der Grenze zur Möglichkeit. Aber das ist ja gar nicht unser Ziel. Also wir treibt überhaupt nicht um, dass jetzt unbedingt Bosch in irgendeiner Form, das wäre ja völlig lächerlich. Nee, wir sind uns da selbst der Nächste. Wir wollen gute Produkte zu sehr fairen Preisen bauen, die Menschen draußen gerne fahren.
Das ist ein guter Punkt. Bevor wir zum Ende kommen und über die ganze Technik und Service und alles sprechen, eure Räder sind wirklich günstig. Wo fangt ihr an?
Also, ich würde mal sagen, wir reden mal wahnsinnig ungern über den Preis. Wir reden über die Preis-Leistung. Weil wir haben zum Beispiel, bevor ich die Preise nenne, wir haben, unser Markt startet sind relativ lau gesagt, wir wollen, dass sich jeder Mensch ein E-Bike leisten kann. Und haben dann zu Recht, absolut zu Recht, ordentlich Prügel bezogen, weil Menschen sagen, sag mal, Alex, jetzt mal unter uns, aber 3.000 Euro sind für mich so viel Geld, die könnte ich selbst, ich kann das nicht ausgeben. Und dann haben wir gemerkt, stimmt. Und das hat die E-Bike-Industrie gut vergessen, dass wir, dass 3.000 oder 4.000 Euro für Menschen sehr, sehr viel Geld sein können. Und ich sage mal, 3.000 Euro für Haus ist wahnsinnig wenig. 3.000 Euro für zum Beispiel einen Kinderwagen ist unfassbar viel. Also, ein Preis ist immer, Preis ohne Bezug ist eine abstrakte Zahl. Um da auf die Frage zurückzukommen. Wir starten aktuell bei 2.499 Euro. Und gehen hoch bis jetzt 5.500 mit den neuen Carbon-Fullies. Es ist nur so, wir sind in der rechts von uns, das kann man jetzt sehen, ist eine ganze Latte an Preis-Leistungs-Siegen. Da sind wir sehr, sehr gut, weil unser Ziel ist immer, dass wir weltweit wollen wir versuchen, in jedem Markt, in jedem Preisbereich, ob es Entry, Mid oder High, immer das beste Angebot hinzulegen. Wir haben immer das beste Paket. Immer Wir wollen Qualität, Design und Performance demokratisieren. Das sollte schon erreichbar sein. Erreichbar bedeutet auch, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie schaffen wir es mit Finanzierung und so weiter und so fort. Wir sind nicht billig, wir wollen überhaupt nie billig sein. Und wie gesagt, für uns wird es auch Räder geben, die, wenn wir mal in so eine 10.000 Euro Richtung gehen, dann wird es im Vergleich immer das mit Abstand beste Paket sein. Ehrlicherweise, ich glaube nicht, dass wir dorthin gehen, weil ich glaube nicht dran, sondern wir wollen schauen, dass wir möglichst viele Menschen auf möglichst viele gute E-Bikes packen, damit wir weg vom Auto kommen, dass wir wirklich diese Mobilitätsrevolution wieder und diesen demokratischen Aspekt des E-Bikes wieder demokratisch machen, weil es ist mittlerweile schon sehr exklusiv geworden. Und wir stemmen uns ein bisschen dagegen und das ist unsere Position im Markt. Und ja, das ist natürlich, wer hast schon Preis-Leistung? Es gibt keinen Menschen, der Preis-Leistung hast. Billig bin ich dabei, würde ich auch nicht wollen. Exklusiv kann man hassen, aber Preis-Leistung hat keine natürlichen Feinde. Und das ist schon so unser Gang in den Markt und daran glauben wir stark und deswegen arbeiten wir auch ganz, ganz stark an dem Thema. Auch einer der Gründe ist auch der eigene Antrieb. Wir können uns einen sehr, sehr guten Antrieb leisten, weil wir die Marge nicht zu einem externen tragen, sondern die im Haus bleibt und dann auch an den Kunden weitergegeben werden. Das heißt, dieser Motor, der Antrieb, ist wert für in der Qualität bis zu 100 Newtonmeter, 2,8 Kilo, müsste der deutlich teurer sein. Nachdem sie im Haus ist, haben wir da ein bisschen andere Möglichkeiten.
Also die Leistungsdaten, die stimmen, die hören sich gut an, Gewichte stimmen, alles klar, die Mitbewerber, Bosch, Shimano oder Bafang, um jetzt irgendwie große zu sagen, die haben ähnliche Sachen, aber du sagst einfach die Marge, klar, die habt ihr nicht. Also es ist ja so, dass so die E-Bikes sich so ein bisschen, also momentan orientieren sich ja viele immer noch an der Autoindustrie, weil das ist eine Industrie, die wir kennen.
Ja.
Und da denkt niemand dran, dass in dem BMW ein Citroën-Motor steckt, obwohl das zum Teil auch der Fall ist.
Ja.
Und, aber da wird einfach ein BMW gekauft. Und weiß ich, ob du das bei Fahrrädern, E-Bikes kommen siehst, dass man nicht mehr nach einem Motor kauft, sondern, aber das ist ja euer...
Aber absolut. Also wir hatten damals bei Highbike tatsächlich auch das Konzept ausgegeben, dass wir auf dem Highbike dürften zukünftig nur noch drei Marken stehen. Und zwar Highbike, Highbike und Highbike. Wir haben mal die Marken gezählt, beim Fahrrad, da bist du bis zu teilweise 30 Marken an so einem Produkt sichtbar. Das ist ja ein einziges Markengewitter. Deine Marke ist nur die am größten präsent ist. Und es passiert ja genügend oft, dass Kunden zum Händler kommen und sagen, sie wollen ein Bosch-Fahrrad. Und das ist natürlich für Marken außerordentlich gefährlich. Ist ja, glaube ich, nicht das, was Bosch unbedingt will. Bosch ist nicht so arrogant, dass sie sagen, sie wollen eigentlich den ganzen Markt überdominieren. Sie wissen, wie gefährlich diese Position eigentlich ist. Und deswegen sagen wir natürlich, zumindest haben wir mal die Kernmarke, also die gesamten Fahrradhersteller. Wir montieren das Zeug ja alles in Deutschland. Und den Antrieb, steht einmal schon die richtige Marke drauf. Wollen wir jetzt selber Reifen bauen, wollen wir selber Feder haben? Na, auf gar keinen Fall. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Das wäre auch schwierig, weil wir dann einfach nicht servicekompatibel sind. Aber ja, wir werden immer mehr anfangen, dass wir diese Marke in das Zentrum stellen, weil wir auch, wenn der Kunde anruft, dann sind wir für das ganze Ding zuständig. Das heißt auch für den Antrieb. Wir können nur uns selber verantwortlich machen und nicht irgendeinen Antriebshersteller. Deshalb geht der Service auch schneller. Wir werden zum Beispiel auch bei den Händlern diese Motoren platzieren. Das heißt, die haben Austauschmotoren direkt dort. Ist irgendwas mit dem Motor, sollte was sein, kann ja mal passieren. Dann wird der Motor ausgetauscht und dann erst redet er mit uns. Warum? Der Kunde soll schnell wieder auf der Straße sein. Der Kunde kann ja nichts dafür. Das ist ja ein Thema, wenn wir verbockt haben, müssen wir dafür gerade stehen. Ende der Durchsage. Wir können doch nicht den Kunden in die Sippenhaft nehmen. Und deshalb gehen wir das Weg. Ah ja, aber es steht Hefer drauf und ist auch Hefer drin. Das heißt, wir sind verantwortlich. Punkt.
Das klingt gut. Vielleicht noch eine kurze Frage dazu, weil wir eben über bei uns vorhin über Van Moof gesprochen haben. Und da gab es ja sehr viel Kritik daran, dass die Eigenentwicklungen haben, dass sie eigene Teile haben. Und ich persönlich teile diese Kritik nicht ganz. Ich bin der Meinung, wenn man ein bestimmtes Ziel verfolgt, zum Beispiel ein Fahrrad soll bestimmte Fähigkeiten oder soll für die Nutzenden was können und und man findet nichts im Regal, dann muss man das selbst entwickeln.
Ja.
Teilst du die Meinung?
Ja, ich teile die Meinung aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Nummer eins ist, was Move bewiesen hat, was eigentlich jeder wissen, schlechte Qualität wird niemals akzeptieren. Schlechte Qualität bringt die um. Und es ist völlig unerheblich, ob es dein eigenes Produkt war, deine eigene Komponente oder externe Komponente. Es kommt immer auf die zurück. Dann musst du einen Service haben, der das löst, oder Predictive Service bedeutet, baue sie erst gar nicht ein. Dass ein One Move manche Bauteile in die Hand nimmt und sagt, die müssen wir verändern, damit sie besser in unser Vertriebssystem passen, finde ich absolut richtig. Das war der richtige Ansatz, der absolut richtige Ansatz. Zum Beispiel, ich möchte euch ein Beispiel geben. Wir haben links und rechts Gewinde in die Kurbeln, Vitale. Das ist eigentlich völlig absurd. Über das denkt schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten kam Mensch mehr nach. Warum? Weil du immer einen Punkt den Händler hattest, der weiß das. Der Endkunde, da ist ja nicht einmal, da ist ja gar keine Integration, nichts drauf. Die Kunden werden wahnsinnig. Über das nachzudenken, in der neuen Zeit, mit einem neuen Kanal wie online, macht ja absolut Sinn. Das in die Hand zu nehmen und sagen, okay, das macht keiner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, man macht es also selber, ist ja völlig richtig. Und der Ansatz von OneMove war super, aber er ist darüber gestolpert, wenn du es magst, dann musst du darüber klar sein, du musst die ganze Kette durchziehen. Und so ein bisschen ein Pedal entwickeln und ein bisschen eine Kurbel entwickeln ist wahnsinnig aufwendig. Mach das mit Partner und teste es gut und bereite darauf vor, dass es wahrscheinlich in der ersten Serie zu Problemen kommt. Und wenn du darauf vorbereitet bist, dann bring so Zeug in den Markt. Bei uns ist es so, wir haben 80% des Bikes besteht aus Standardbauteilen. Warum? Weil wir komplett servicekompatibel sind. Wird das so bleiben? Nein. Da werden wir schon Themen weiterentwickeln. Da werden wir also zum Beispiel Pedale und so weiter machen. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt haben wir mal den größten Brocken, den eigenen Antriebssystem. Und den verdauen wir jetzt erstmal gut. Wir haben tatsächlich wenig Serviceprobleme. Das kann man sich an Trustpilot und so weiter anschauen. Die schlechtesten Ratings kriegen wir immer, wenn der scheiß Logistik. Da wissen wir schon, warum wir da angehen. Aber trotzdem, ja, wir bleiben immer auf erhöhter Wachsamkeit. Es kann jederzeit mal passieren, dass mal eine Charge dabei ist oder dass jetzt mal ein Lieferant patzt. Das kann dir passieren. Das passiert die Großen zur Genüge oft. Sie lösen es halt gut. Der Bosch löst es immer am besten, manche lösen es halt total schlecht.
Ist es schwer, so langsam zu sein?
Ja, es ist schwer. Nee, aber Schnelligkeit ist nicht immer ein Vorteil. Schnelligkeit kann nur die Geschwindigkeit sein, mit der du gegen die Wand rennst. Und kein Mensch würde durch Nebel rennen. Manchmal ist Business Nebel. Dann ist langsam schneller. Und sobald ein bisschen Erlichtung ist, dann fangen wir das Rennen an, als gäbe es kaum mehr. Und das meine ich damit mit dieser genügend Erfahrung, dass man diese Balance findet zwischen Angriff und Verteidigung, zwischen mal, okay, wir warten erstmal ab oder wir sind an der Speerspitze der Entwicklung.
Das ist doch mal ein Schlusswort, oder? Was meint ihr? Vielen Dank nochmal, Alex Tuspas, und ich kann mir gut vorstellen, dass wir nochmal miteinander sprechen. Ich bin Hans und wir hören uns wieder in der nächsten Folge.